Ja, wunderschönen guten Abend. Begrüße euch alle hier recht herzlich in der goldenen Kugel im schönen Bierkeller. Freue mich, dass so viele da sind und dass wir so einen tollen Gast hier haben, Professor Dr. Christoph von Ritter. Heute Abend mit dem Thema und der Frage, die perfekte Gesellschaft, dürfen Menschen Gott spielen? Wir sind sehr gespannt auf seine Ausführung. Und ja, wer ist Herr von Ritter? Ein Mann, der schon viel durchgemacht hat, würde ich jetzt seinen ganzen Lebenslauf vortragen, wäre die erste halbe schon, glaube ich, vorbei. Dennoch zu sagen ist, er ist seit 2001 Chefarzt der medizinischen Abteilung des Kreiskrankenhauses Prien am Chiemsee, also gar nicht so weit weg von hier, und seit 2005 dort ärztlicher Leiter der Klinik. Und seit Februar 2011 ist er berufen zum Berater des päpstlichen Gesundheitsrates. Er hat sehr viele Aufgaben, die er übernimmt und sich intensiv mit diesem Thema befasst, und freue mich auf die Ausführungen, die er uns heute geben wird. Ich sehe sehr viele neue Gesichter, die wir noch nicht bisher begrüßt haben. Finde ich sehr schön. Genauso aber auch die bekannten alten Gesichter, die treu zur Theologie vom Fass kommen. Kurz zum Ablauf heute Abend. Es wird die erste Halbe, das erste Bier, die erste Halbe sozusagen, ist auch der Vortrag bei Theologie vom Fass geben. Den Vortrag von Herrn von Ritter. Und dann gibt es eine kurze Pause, wo jeder nochmal kurz aufstehen kann aufs Klo und wo ihr schon mal Fragen überlegen könnt für die zweite Halbe, an der es dann eine Fragerunde, eine vielleicht sogar eine kleine Diskussion geben wird. Und die Fragen, die vielleicht schon während dem Vortrag auftauchen, wir haben eigentlich auf jedem Tisch einen Stift gelegt und die Bierdeckel könnt ihr gerne hernehmen, um Fragen zu notieren. Vielleicht wird es irgendwelche Begriffe geben, die euch fremd sind. Dann kann man die aufschreiben und nachher fragen, was das bedeutet. Ja, die Bedienung wird dennoch da sein. Ihr könnt auch bestellen, wenn ihr durstig, hungrig seid, jederzeit die Hand heben, dann kommt sie zu euch. Also da keine Scheu. Und jetzt dürfen wir die erste Halbe erheben, aber der Herr Doktor hat ja schon sein Bier bekommen. Und daher möchte ich zum Beginn hier anstoßen mit ihm und ja, das Wort an ihn übergeben.
Ja, ganz herzlichen Dank für diese freundliche Einleitung hier. Ich bedanke mich bei Ihnen, René, und bei Raphael und Elisabeth und speziell natürlich beim Pater Thomas ganz herzlich für diese Einladung hierher zur Theologie vom Fass. Bei meinen Buben bin ich im Ansehen enorm gestiegen, dass ich hier eine Einladung bekommen habe. Das fanden sie schon eine der besseren Veranstaltungen, die ich machen darf. Ich hoffe auch, dass ich nicht allzu viel falsch mache. Ich habe mich natürlich genau erkundigt. Diese Halbe muss ja jetzt in der ersten halben Stunde weg. Deswegen habe ich schon mal vorgetrunken, weil ich werde ja reden müssen. Ihr habt es ja leichter. Ich hoffe, dass ich es dann bis zum Ende geschafft habe und hoffe auch, dass ich ansonsten jetzt die Abläufe richtig verstanden habe, nämlich, dass ich jetzt eine halbe Stunde sprechen soll über das Thema, was mir hier vorgegeben wurde, und das ist: die perfekte Gesellschaft, dürfen Menschen Gott spielen? Also jetzt würde ich mal meinen, eine halbe Stunde ist nicht gerade üppig für dieses Thema. Ich werde versuchen, so viel wie möglich in diese halbe Stunde hineinzupacken. Der René hat das schon sehr schön gesagt, was ich so mache. Ihr werdet euch vielleicht fragen, Sie werden sich vielleicht fragen, warum soll ich jetzt über dieses Thema sprechen, wo ich doch Arzt an einer kleinen Klinik bin. Der Hintergrund ist ein bisschen, dass das ist hier angedeutet, das ist ja die DNA. Und dahinter, das können Sie nicht sehen, da sind solche organischen Formeln. Und ich glaube, da wird darauf angespielt, dass es was mit Naturwissenschaften zu tun hat. Dass es auch was mit der Verbindung zwischen Naturwissenschaften, Medizin und dann Ethik zu tun hat. Und da in der Tat bin ich ein bisschen prädestiniert. Ich bin nämlich Naturwissenschaftler. Ich habe in den Staaten eine naturwissenschaftliche Ausbildung gemacht. Ich habe einen Lehrauftrag an der LMU und bin eben auch gleichzeitig jeden Tag, ich komme heute aus der Klinik, habe bis jetzt heute Nachmittag meine Patienten behandle. Und vielleicht ist das so die Verbindung, die wir heute brauchen. Es werden Medizinstudenten hier sein, es werden Theologen hier sein, um dieses Thema, wie es denn mit der perfekten Gesellschaft ist, ob wir die denn anstreben, ob wir denn Gott spielen dürfen, um das ordentlich diskutieren zu können. Wenn man an perfekte Gesellschaft denkt, ja, dann denkt man zunächst einmal an Brave New World, oder? Und hier so ganz hübsch dargestellt, eben alles einheitlich, alles blass. Das hat eine negative Konnotation. Wenn man an dürfen Menschen Gott spielen denkt, dann denkt man an die Hybris des Menschen. Und es gibt wenig schönere Darstellungen von dem Turmbau von Babel als die von Bruegel, die im Kunsthistorischen Museum von Wien hängt. Das sind so unsere Assoziationen. Dürfen wir, ist es sinnvoll, sollen wir Türme bauen, die bis zum Himmel geht, die uns dann Gott gleich macht. Aber wenn Sie mal im Internet nachschauen und unter Perfect World googeln, na, dann finden Sie ein Spiel, das heißt Perfect World International PWI. Na, und das schaut ja ganz anders aus. Das ist schön bunt, das ist dynamisch, das ist doch attraktiv. Das ist doch attraktiv. Und da geht es um Kämpfen für eine perfekte Welt. In dem Fall weibliche Helden, die für eine perfekte Welt kämpfen. Hochattraktiv. Und selbst wenn man es nicht so kitschig mag, aber immerhin, das ist Harmonie, das ist Liebe, das ist Zuneigung. Das ist doch auch eine ganz relevante Assoziation zum Thema perfekte Welt, würde ich meinen. Und selbst wenn man es nicht so kitschig mag, ist es denn nicht so, dass der Traum von der perfekten Gesellschaft, von der perfekten Welt, etwas ist, was doch uns alle umtreibt? Fazere, wir wollen etwas machen, perfizere, wir wollen es vollenden. Wollen wir nicht die Welt verbessern? Wollen wir nicht Frieden schaffen, Leiden lindern? Ist das nicht das, was uns umtreibt? Also was ist denn so falsch daran, eine perfekte Welt zu machen? Ist es nicht vielmehr unser Auftrag? Ist es nicht vielmehr unser Auftrag, die Welt perfekt zu machen? Mache die Welt euch untertan. Und wenn man das Gleichnis von den Talenten nimmt, es wird nicht gerade honoriert, wenn man seine Talente vergräbt. Man soll sie zum Einsatz bringen. Also ist es nicht unser Auftrag. Gut, ich habe so versucht, ein bisschen das Spektrum aufzumachen der Fragen. Ach so, ja, und sind die Seligpreisungen nicht eigentlich eine Beschreibung, wie eine perfekte Welt sein sollte? Ich habe ein bisschen jetzt versucht, das Spektrum aufzumachen. Was ist es jetzt nun eigentlich? Sollen wir oder sollen wir nicht? Die Aufgabe, die mir hier gestellt wurde, ist mit einem Fragezeichen versehen. Lassen Sie uns in die Diskussion einsteigen, ob wir eine perfekte Gesellschaft schaffen sollen, schaffen müssen und ob wir dabei nicht ein bisschen Gott spielen sollen, um es einfach zu erreichen. Es ist gar nicht so leicht, das an praktischen Dingen festzumachen. Ich habe mich entschlossen, das an der Frage der Reproduktionsmedizin festzumachen. Das sind Anführungsstriche gesetzt, ich werde Ihnen später sagen, warum. Reproduktionsmedizin macht etwas, hat ein Ziel, verfolgt einen Zweck, der in keinem Fall diskussionswürdig ist. Oder würde jemand sagen, dass so ein wunderbares Baby in die Welt zu setzen etwas wäre, was nicht ein sinnvoller Zweck wäre, ein sinnvoller Zweck zu verfolgen? Ich glaube nicht. Im Gegenteil, der unerfüllte Kinderwunsch ist etwas, was mit viel Leid verbunden ist. Und man würde es gerne, dieses Leid, erleichtern. Oder? Wenn die Maria zu Elisabeth kommt, da freut sie sich doch, dass der Kinderwunsch erfüllt ist. Einen Kinderwunsch zu erfüllen, das ist in allen Kulturen ein ganz wichtiges Anliegen. Und der unerfüllte Kinderwunsch, ein großes Problem. Als dann soweit war, hat es dem Zacharias die Sprache verschlagen. So begeistert war er von dem erfüllten Kinderwunsch. Und jetzt ist es eben so, dass wir das können. Wir können es doch. Der unerfüllte Kinderwunsch ist ein Problem der Vergangenheit. Wir können das bis zum hohen Lebensalter. 60-jährige gebären, ich habe Ihnen diese ganzen Schlagzeilen erspart. Wir können den Kinderwunsch erfüllen, wir können das Leid eines unerfüllten Kinderwunsches sehr wohl angehen. Und zwar seit 1978, als Professor Edwards, der jetzt 2010 den Nobelpreis bekommen hat, tatsächlich ist es ihm gelungen, mit der In-vitro-Fertilisation Louise Braun auf die Welt zu kommen. Die Technik ist gar nicht so schwierig, ich möchte das gerne Ihnen mal zeigen, damit wir wissen, von was wir reden. Man entnimmt der Frau mit dem unerfüllten Kinderwunsch aus den Follikeln der Eierstöcke Eizellen. Man inkubiert diese Eizellen in vitro mit den Samenzellen des zukünftigen Vaters. Daraus entsteht ein Mensch, daraus entstehen Embryonen. Der Mensch in seiner frühesten Phase, wir alle waren einmal Embryonen und diese Embryonen implantiert man wieder in die Gebärmutter der Frau. Und dann, heutzutage übrigens, das ist vielleicht eine, also früher hat man das mit einer Inkubation gemacht, heutzutage macht man das ein bisschen präziser. Die Samenzelle wird mit einem Mikroskop in die Eizelle implantiert, das nennt man intrazytoplasmatische Spermieninjektion, damit ist die Erfolgsrate höher. So einfach ist In-vitro-Fertilisation. So leicht kann man das Leid des unerfüllten Kinderwunsches beheben. Und so, ja, so spielt man Gott. Hier entsteht menschliches Leben. Hier an diesem Mikroskop, diese braven Assistentinnen machen nichts anderes als intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Da wird Leben geschaffen. Und deswegen ist es doch eigentlich auch, entbehrt doch nicht einer Logik, dass jetzt die Louise Braun, jetzt ist sie natürlich 30, und zu ihrem 30. Geburtstag bekommt sie ein dickes Bussi von ihrem Schöpfer. Ja, hat auch schon wieder ein Baby. Also, wir können aber auch noch sehr viel mehr. Wir können nicht nur, wir sind damals mit Louise Braun begeistert gewesen, man könnte sagen, wir wollen es anders. Man könnte das perfekte Kind heutzutage, das perfekte Kind auch in die Welt setzen. Und was wäre jetzt daran falsch? Ein Kind, was gesund ist, was nicht leiden muss, was glücklich ist, was vielleicht alle Examina besteht, oder was man sich sonst wünscht von einem perfekten Kind. Wir können das. Die Technik heißt Präimplantationsdiagnostik. Die Ärztezeitung zu dem Hochzeit der Diskussion in Deutschland, als wir dieses Thema intensiv auch parlamentarisch diskutiert haben, haben eigentlich ganz schön gesagt, also der Kinderwunsch, der unerfüllte Kinderwunsch, da waren wir gerade, vom Kinderwunsch können wir aber zum Wunschkind, Designerkind eigentlich, fortschreiten. Das gibt die Technik her. Ich gebe Ihnen einen kleinen das stimmt, dass ich da was falsch gesagt habe, oder? Das ist keine dieses Wunschkind, wie machen wir das? Wir haben die Präimplantationsdiagnostik. Ich habe es wieder in Anführungsstriche, weil es nicht Diagnostik, sondern eigentlich Selektion heißen sollte. Aber ich habe versucht, damals aus Präimplantationsdiagnose PED, PIS zu machen. Das fanden die anstößig, deswegen bleibt es bei PED. Die Präimplantationsdiagnostik ist eine auch nicht so komplizierte Technik. Deswegen zeige ich es Ihnen, damit wir wissen, wovon wir sprechen. Hier haben wir menschliches Leben. Hier ist ein Embryo entstanden aus der Vereinigung von Spermien und Eizelle. Und in dieser Phase, der 4- oder 8-Zellphase, auch Morula genannt, findet die Präimplantationsselektion statt. Man entnimmt, wie Sie hier sehen, aus dieser 4-Zell-Phase eine Zelle. Sie sehen, wie man da mit der Pinzette dran geht. Und hier ist sie denn nun, die Zelle, die wir gerne analysieren wollen. Und jetzt kommt der berühmte Gen-Check. Jetzt kommt's. Jetzt entscheiden wir, was perfekt ist und was nicht perfekt ist. Das kann man nämlich... Ich will in die Details von der Polymerase-Kettenreaktion nicht hineingehen, aber Hier sehen Sie, dass man mit einem, wir können aus dem Genom uns gewisse Gene heraus amplifizieren und können uns die dann, die bilden dann, wenn man dann eine Elektrophorese macht, bilden die solche Banden. Sonst sind die zu wenig, aber die amplifizieren wir. Und jetzt ist die Frage, was perfekt ist, was dem Gencheck entspricht oder was eben nicht perfekt ist, gar nicht so schwierig zu definieren. Nehmen Sie mal an, wir finden Nummer 1 ist perfekt. Diese ganzen Banden, diese Gene, die wollen wir haben. Von denen haben wir festgestellt, dass die gut sind. Dann würden Sie Nummer 2, wenn Sie das sehen, hier an dieser Stelle würden Sie sagen, super, das passt, Nummer 2 nehme ich. 3 hätte das nicht, würde sagen, nee, tut mir leid, wird nicht reimplantiert. Oder umgekehrt, Sie hätten Nummer 1, wie das häufig ja jetzt propagiert wird bei der Präimplantationsdiagnostik, dieses Gen wäre gerade das, was Sie nicht wollen. Es wäre ein Gen, von dem Sie meinen, dass es eine genetische Erkrankung kodiert. Dann würden Sie sagen, na, das will ich nicht. Also 2, da gibt es eine Reihe von Ausdrücken, die schwer fallen, also würde es verworfen werden. Und dann nehmen wir aber 3, weil da fehlt dieses Gen. So entsteht der perfekte Mensch. Ganz einfach. Es ist ein Vergleich. Es ist ein Vergleich zwischen dem, was wir wollen, zwischen perfekt und eben nicht perfekt, gar nicht perfekt. So einfach ist es. Das sind die Techniken, die wir heutzutage nicht nur zur Verfügung haben, sondern zum Beispiel speziell in Südkalifornien tagtäglich zum Einsatz bringen. Diese Präimplantationsdiagnostik. Gut, was ist das Resultat? Also wenn wir jetzt da vergleichen, was ist das Resultat? Na gut, also hätten wir den ausgewählt? Ja, nein, oder? Stephen Hawking wäre nicht da. Stephen Hawking, also die ganze Sache mit diesem schwarzen Loch und so, das hätten wir, gäbe es nicht. Und hier? Ja schon, klar, passt in die Gruppe. Ja, würde schon, doch, passt gut. Würde dem normalen Raster entsprechen. Was ist also das perfekte Genom? Das perfekte Genom ist nichts anderes als das gute Genom. Gut heißt Eu, Genom heißt Genik. Was wir also mit Präimplantation machen, ist nichts anderes als Eugenik. Wir stellen fest, was gut ist und das wird selektiert. Und wir stellen fest, was nicht gut ist und das wird ausselektiert. Das perfekte Genom und dann von mir aus, wir kommen später wieder zurück, die perfekte Gesellschaft ist nichts anderes als die Gesellschaft oder in dem Fall das Genom der Stärkeren. In einer Demokratie ist es das Genom der Mehrheit, die Stärkeren. Und demzufolge sind eben die Genome der Schwächeren die nicht perfekten Genome. Und folgerichtlich wurde die perfekte Gesellschaft zu einer Zeit von vor 70 Jahren so definiert. Wir haben den gleichen Weg gerade gegangen. Wir haben gesagt, wir hätten es gerne, wenn alle gesund sind und zum Beispiel solches Leid wie Kinderlosigkeit aus der Welt geschafft wird. Wir hätten es gerne, wenn es eine leidensfreie Gesellschaft gibt. Und deswegen müssen wir einfach die, die nicht perfekt sind, damals hieß es gesundheitsunfähig, aussondern. Also was ist passiert? Wir haben doch vorher gesagt, es wäre unsere Aufgabe, die Welt zu verbessern, oder? Wir haben doch gesagt, es wäre doch gar nicht schlecht, wenn wir eine perfekte Gesellschaft machen. Und wir haben gesagt, na gut, dann kann man da auch einmal ein bisschen Gott spielen. Und wir haben gesehen, wenn man das ein bisschen weiterführt, und das ist ganz realistisch, wenn man diese Vorstellung weiterführt, dann kommt man so weit, dass man eugenische Gedanken verteidigt. Ich gehe nochmal zurück zum Bruegel, weil der diese ganze Problematik wunderbar hier in seinem Turmbau von Babel hatte. Wenn Sie sich das mal genau anschauen, dann hat der Bruegel genau das gemacht, was wir gerade getan haben. Er zeigt nämlich auf, dass dieser Turmbau von Babel im höchsten Maße attraktiv ist. Zumindest zu dieser Seite hin, da wo die Stadt ist. Hochattraktiv, wunderbares Marmorgebilde. Dahinter ist es morsch, sieht aber niemand von dieser Seite. Das heißt, es gibt den schönen Schein. Hört sich alles so wunderbar an. Es ist alles so verführerisch schön. Und wir sehen natürlich nicht, wir können gar nicht, oder wir müssen vielleicht Theologie vom Fass machen, um so ein bisschen da dahinter zu schauen. Aber erstmal schaust du hier drauf. Und wenn man das sich genau anschaut, dieses Bild von Bruegel, dann kommen Sie zu einer anderen interessanten Erkenntnis. Diese perfekte Gesellschaft macht eines, sie gibt den Zweck der perfekten Gesellschaft aus und sagt, dass dieser hohe Zweck, dieser wunderbare Zweck, über den man sich auch ja nicht streiten kann, dass dieser Zweck alle Mittel heiligt. Und das ist so ein kleiner Teil von diesem Gemälde, wo der König Nimrod die Huldigungen entgegennimmt von diesen Bauarbeitern, die höchstwahrscheinlich jetzt nicht unbedingt freiwillig da arbeiten, aber sie müssen da arbeiten für den hohen Zweck. Erlauben Sie mir an dieser Stelle einen kleinen Ausflug in die Philosophie oder zumindest in die angewandte Philosophie. Welche Philosophie ist die, die genau diese Vorstellung, nämlich dass der Zweck, der hohe Zweck, jedes Mittel heiligt, vertritt? Das ist eine Ethik, also angewandte Philosophie, die nennt sich Konsequentialismus oder Utilitarismus. Die geht davon aus, dass der gute Zweck eigentlich jedes Mittel heiligt. Das ist eine strategische Ethik von Bentham im Anfang des 19. Jahrhunderts formuliert erstmals, der natürlich sich sofort mal mit der Frage beschäftigt, was ist denn nun der gute Zweck? Also was ist der Zweck, der jedes Mittel heiligt? Der Bentham hat es ganz einfach gemacht, er hat gesagt, guter Zweck, für mich ist klar, guter Zweck ist, wenn es mir gut geht. Wenn es mir gut geht, dann ist jedes Mittel recht, damit es mir noch ein bisschen besser geht. Nach seiner Vorstellung ist der Pleasure, also das Vergnügen, der gute Zweck. Man muss froh sein. Das hat sein Schüler, fand es schon ein bisschen komisch, und hat er gesagt, naja, eine Sache ist natürlich schon, ich möchte froh sein, aber ich will auch ein bisschen was Besseres sein. Also ich wäre lieber Sokrates als ein glückliches Schwein. Und deswegen hat der Mill jetzt auch die Grundlage dafür gelegt, dass man als den guten Zweck heutzutage den guten Zweck, den es zu verfolgen gibt mit jedem Mittel, heutzutage im Utilitarismus die Vermehrung des Wertgehalts der Welt sieht. Das bedeutet, alles was bringt, ist gut. Und Hauptsache es bringt was, dann ist es auch in Ordnung. Und wer beweisen kann, dass seine Maßnahme etwas bringt, der macht es schon richtig. Da wollen wir keine weitere Kritik anmelden. In unserem Zusammenhang jetzt, in unserer Diskussion, könnte man auch sagen, ja, der gute Zweck ist diese perfekte Welt. Die perfekte Gesellschaft. Und man könnte argumentieren als Utilitarist, ganz einfach, sagt, ja gut, wenn es perfekt ist, wenn es die Sache besser macht, dann ist jedes Mittel recht. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen, so ein paar Embryonen auszuselektieren. Hauptsache, es bringt was. Die Vorteile des Utilitarismus sind, dass er, und wir alle sind Utilitaristen, das sollte man nicht gering schätzen, das sollte man sich nicht distanzieren. Wir alle denken in den allermeisten Fällen unserer Entscheidungen utilitaristisch. Wir fragen uns immer, was ist denn die Konsequenz? Ist es produktiv? Fördert es zum Beispiel den Wohlstand? Ist es etwas, was meine persönliche Freiheit weiterbringt? Kann ich da irgendwelche Tabus abbauen, die mir im Weg sind? Ist es denn mehrheitlich verfügbar? Also ist es demokratisch? Ist es mehrheitsfähig? Und in der Forschung, da ist das ganz extrem, in der Forschung würde jeder die Forschung natürlich so charakterisieren wollen, dass er sagt, ich bringe etwas, ich möchte den Wertgehalt dieser Gesellschaft steigern, ich bin innovativ und deswegen ist die meiste Forschung selbstverständlich utilitaristisch. Aber wir haben ja vorher schon gesehen, dass man Utilitarismus auch kritisch beleuchten sollte. Der Utilitarismus ist etwas, was keine absoluten Wahrheiten zulässt. Der Utilitarismus ist deswegen eine relativistische Philosophie. Und wer entscheidet, was der gute Zweck ist? Na klar, immer derjenige, der es sagen hat. Der Utilitarismus betont das Recht des Stärkeren und wird deswegen auch als Urphilosophie des Totalitarismus verstanden. Eine sehr schöne zusammengefasste Kritik gibt es vom Robert Spemann, dem Philosophen. Der sagt, der Utilitarismus ist die schlechte Lehre vom guten Zweck. Was sagt er damit? Das, was wir gerade durchexerziert haben. Der gute Zweck, wir wollen die Welt verbessern, ist nur so lange wahr, als wir nicht jedes Mittel diesem guten Zweck unterordnen. Gibt es eine Gegenvorstellung zu dieser utilitaristischen Vorstellung? Die klassische Gegenvorstellung in der Ethik ist die deontologische Ethik. gehe da nur noch mal schnell durch, der Vollständigkeit halber. Bei der deontologischen Ethik ist es so, dass nicht das Ziel entscheidend ist, nicht die Konsequenz, sondern die Handlung als solches. Und die Handlung richtet sich nach dem Deon. Hat mit Gott nichts zu tun, sondern hat was mit Schicklichkeit und Pflicht zu tun. Ist eine sogenannte Gesinnungs- und Tugendethik. Und Sie werden sofort fragen, ja, schon gut, aber was ist jetzt die Gesinnung? Was ist die Tugend? Was ist okay bei einer Handlung und was ist verboten? Das ist eine wichtige und gute Frage. Wenn man die Frage stellt, welche Handlung denn erlaubt ist, welche geboten und welche verboten ist, dann kommt man ziemlich schnell zu den 10 Geboten. Man kommt, das führt ein bisschen zu weit, zum Naturgesetz. Die Vorstellung, dass in unserer Natur, in allem, schon die Vorstellung von dem, was wir tun müssen, vorgegeben ist. Und wenn man es ein bisschen praktischer macht, dann muss man dem Papst Benedikt zuhören. Der sagt nämlich, das ist einfach unser Gewissen. Und bei seiner wunderbaren Rede in Berlin hat er gesagt, das, was wir tun wollen, das ist das Naturgesetz und das Gewissen. Und ich lese Ihnen das mal vor, weil es so schön ist. Hier erscheinen die beiden Grundbegriffe Natur und Gewissen. Wobei Gewissen, was ist Gewissen? Gewissen ist nichts anderes als das hörende Herz Salomons. Der Salomon hat den Engel gesagt, der Engel hat ihm ein Geschenk angeboten, da sagt der Salomon, gib mir das hörende Herz. Und dieses hörende Herz, das, was uns sagen soll, was wir zu tun haben, ist die der Sprache des Seins geöffnete Vernunft. Das heißt, wir erkennen, was da in uns drinnen ist, da machen wir schon das Richtige. Zum Abschluss jetzt für diesen philosophischen Ausflug. Wir werden gleich wieder praktischer, aber jetzt wollen wir das abschließen. Der utilitaristische Standpunkt, das ist der, den wir gerade besprechen. Das Ziel, die perfekte Gesellschaft, ist eine konsequenzialistische Vorstellung, die orientiert sich am Ziel. Da heiligt dieser hohe Zweck, die perfekte Gesellschaft, in unserer Diskussion das Mittel. Und es kommt zum Recht des Stärkeren, die Embryonen des Stärkeren, die werden implantiert, die dürfen überleben, die Embryonen des Schwächeren nicht. Der deontologische Standpunkt ist ein anderer, er orientiert sich am Gewissen. Der Mensch ist niemals Mittel. Der Mensch ist niemals Mittel. Der Mensch darf nie zu irgendetwas eingesetzt werden, was sich dann am Schluss rentiert. Und das ist die Ethik, die in letzter Konsequenz den Schutz des Schwachen garantiert. Gut. Jetzt sagen Sie vielleicht, was da wir besprechen, so mit perfekter Gesellschaft und Eugenik, mein alter Käse, ist alles 70 Jahre her, ist auch gut, also In-vitro-Fertilisation nicht so ganz gut, aber dass lebensgesundheitsunfähige Individuen ausgesondert werden, das gibt es eigentlich nicht in Wahrheit. Ich will Ihnen mal zeigen, was der Sir John Salston zu diesem Thema sagt, der perfekten Gesellschaft und Elimination des Leidens. Ist übrigens Nobelpreis für die Genomanalyse, die er erledigt hat. Und er sagt, I don't think, und jetzt sind wir wieder in der Gegenwart, die Frage, gibt es eine perfekte Gesellschaft, die wir jetzt verfolgen sollten als Ziel? Dann sagt er, ja. I don't think, um diese perfekte Gesellschaft zu erreichen, one ought to bring a clearly disabled child, one should not bring a clearly disabled child into the world. Der sagt es ganz einfach, das Leiden können wir damit eliminieren, dass wir die Leute einfach nicht auf die Welt kommen lassen. Wenn man das sich mal anschaut bei dem Nick Vujicic, da würde man sagen, ja, der Nobelpreisträger würde jetzt meinen, das ist einfach unzumutbar, wenn der jetzt so unperfekt, alles andere als perfekt, nämlich ohne Arme und ohne Beine auf die Welt kommt, das können wir nicht mehr zulassen, das ist unmodern. Das ist heutzutage mit einer perfekten Gesellschaft nicht mehr vereinbar. Wie verhält sich der Nick dazu? Nun, der Nick sagt, alles andere als perfekt, das bin ich. Aber ich fasziniere mit meiner Andersheit große Auditorien, bisschen größer als Theologie vom Fass, aber meist kommt ja auch auf die Qualität an. Ja, also, ja unwesentlich. Und viele, die in seinem Auditorium sind, sagen nicht, der ist nicht perfekt, deswegen wollen wir nicht hören, sondern die sagen, wir haben für das Leben viel gelernt. Also die perfekte Gesellschaft braucht keine perfekten Menschen, sondern ganz im Gegenteil, sie braucht die, die nicht perfekt sind. Und die, die nicht perfekt sind, die können uns noch am besten sagen, wie man mit dem Leben fertig wird. Und das macht der Nick, der sagt, no arms, no legs, no worries. Also macht's wie ich, nehmt eure, alles was nicht perfekt ist, aber macht euch keine Sorgen deswegen. Und er ist natürlich selbstverständlich im Gegensatz zu John Charlestons lebenswert. Und er ist auch liebenswert und hat deswegen auch natürlich geheiratet, was sonst. Allerdings mit kleiner Unterstützung. Und wir alle, glaube ich, und ich nehme mal an, es gibt fast keinen, der diese Petition nicht unterschrieben hat, wir alle haben zum Ausdruck gebracht, dass ganz egal, ob wir perfekt sind oder nicht perfekt, auch wenn wir alles andere als perfekt sind, in jedem Fall sind wir gemeinsam. Jeder von denen ist one of us. Das ist nämlich das Anliegen von dieser sehr erfolgreichen Petition. Die Österreicher haben es uns vorgemacht, wir Deutsche haben es dann nachher auch geschafft, dass wir unsere Voten erreicht haben. Da ist es nämlich so, dass es nicht darum geht, ob man perfekt ist oder nicht perfekt, sondern es geht um die Würde jedes einzelnen Menschen, in dem Fall der menschlichen Embryos, die Frühform eines Menschen. Und die muss geschützt werden. Ich komme zum Schluss. Ich muss meine halbe noch austrinken, schnell. Ich komme, ja, gut, aber dann haben wir ein bisschen mehr, wir kriegen die halbe schon voll. Ich komme zum Schluss in der Art, dass wir uns die Frage gestellt haben, gibt es so eine perfekte Gesellschaft und um sie zu erreichen, sollen wir da nicht ein bisschen Gott spielen? Was haben wir gelernt? Perfekte Gesellschaft ist eigentlich nichts anderes als die Gesellschaft der Stärkeren. Und wer dieser Gesellschaft, dieser perfekten Gesellschaft nachjagt und meint, er dürfte jedes Mittel einsetzen, nämlich zum Beispiel auch Gott zu spielen, der macht nichts anderes, als die Nicht-Perfekten zu eliminieren. Er eliminiert die Schwachen. Und dieses Konzept ist zum Scheitern verurteilt. Genauso wie der Turm zu Babel, den er natürlich auch keinen Erfolg brachte. Wir haben aber vorher festgestellt, dass es auch so etwas gibt wie eine perfekte Gesellschaft, die wir ganz gerne hätten. Wie bei den Seligpreisungen von der Bergpredigt. Das ist eine perfekte Gesellschaft, wenn man so will, perfekt, die ich in Anführungsstriche gesetzt habe. Die macht nichts anderes als die Anerkennung von jedem Einzelnen, der Würde jedes Einzelnen, speziell des Nicht-Perfekten. Oder wenn man es auf einen Nenner bringen will, das ist eine Gesellschaft, in der jeder den Nächsten liebt wie sich selbst. Und vielleicht habt ihr mir eine Falle gestellt, vielleicht ist das gar keine DNA und vielleicht sind das gar keine organischen Formen, sondern vielleicht ist das eine Himmelsleiter. Ja, könnte ja sein. Weil diese Himmelsleiter in dieser perfekten Gesellschaft, die führt dazu, dass die Menschen in dieser Gesellschaft glücklich sein können. Und sie ist eine wunderbare Voraussetzung auf dem Weg zum Himmel. Zu einem glücklichen Leben in dieser Art von perfekten Gesellschaft. Und wo wir gerade schon beim Himmel sind und beim lieben Gott, werde ich mir nicht nehmen lassen, noch weiter in der Theologie zu wildern, obwohl das natürlich nicht mein Thema ist, aber zum Abschluss würde ich Ihnen gerne dann doch nochmal dieses göttliche Rechenexempel präsentieren, das vielleicht manche von Ihnen kennen. Da stößt nämlich der Naturwissenschaftler auf den Kardinal Faulhaber und sie sitzen bei dem Essen zusammen, so ungefähr wie wir hier. Und um was geht es? Na, ganz einfach. Einstein, der beugt sich vor und sagt, Eminenz, schreit er rüber zum Kardinal Faulhaber. Eminenz, und was würden Sie machen, wenn ich Ihnen berechnen würde, dass es Gott nicht gibt? Und dann legt er sich gemütlich wieder in seinen Sitz zurück, der Professor Einstein. Und der Kardinal Faulhaber lässt sich viel Zeit. Und dann beugt er sich vor und sagt, Professor, als Einstein hört genau zu, dann sagt er, Professor, ich würde geduldig warten, bis Sie den Rechenfehler finden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, sehr herzlichen vielen Dank. Sehr herzlichen vielen Dank für diesen knackigen Vortrag, den Sie uns hier gebracht haben, der sehr durchwachsen war von vielen Fragen, die Sie gestellt haben, von auch Aussagen, die sicherlich jetzt unsere zweite Halbe sehr gut anstoßen wird. Ich hoffe, ihr habt fleißig mitnotiert, beziehungsweise schon im Kopf die Fragen euch parat gehalten, um sie dann nach der kurzen Pause zu stellen. Freuen wir uns auf die nächste Halbe und ja, gute Pause. Ja, liebe Leute, dann darf ich wieder kurz eure Aufmerksamkeit bitten. Wir wollen übergehen in die nächste Runde, in die nächste Halbe und unsere Fragen jetzt eifrig stellen an den Herrn Dr. Ritter. Und ja, ihr könnt nebenbei natürlich trotzdem weiter bestellen oder euch was zu trinken gönnen. Wer von euch hat denn jetzt die erste Frage? Wer schießt vor? Bitte sehr.
Also, ich fand es sehr gut. Erstmal. Es hat sich jetzt alles bezogen auf diese, bevor das Kind entsteht, ja, bevor der Mensch da ist. Und es ist so die Frage für mich, was ist jetzt, wenn der Mensch da ist und wir quasi das Leben verlängern wollen, wenn wir Organe ja, neu erschaffen oder neu machen mit Stammzellen und diese ganze Technik, ist das ja auch schon ein Eingriff in das normale Leben eines Menschen. Wie man das auch auf das übertragen kann vielleicht.
Ja, ja, ist es, sollen wir da das wieder anmachen oder sonst? Ja, das ist eine sehr gute Frage natürlich. Und haben wir jetzt 2 Stunden Zeit, dass wir die beantworten? Oder? Ja, ich glaube, ich habe versucht, diese Frage auf einer möglichst generellen Ebene zu beantworten und habe ja bloß diese In-vitro-Fertilisation als Beispiel genommen. Und man kann eigentlich Ihre sehr gute Frage auf dieser generellen Ebene beantworten. Wir machen, was Sie so angedeutet haben, Stammzellen und auch viele andere medizinische Methoden, zunächst einmal mit den allerbesten Absichten. Es geht dem Wissenschaftler, es geht dem, der anwendet, zunächst einmal um nichts anderes als zu helfen. Und das ist ein guter Zweck. Und wenn man in solchen Diskussionen ist, wie Sie vielleicht sind, wie ich sehr häufig bin, dann sollte man eins nicht übersehen. Dass es über den guten Zweck so gut wie keinen Diskussionsbedarf gibt. Wir alle wollen helfen und ich als Mediziner natürlich als allererstes. So, und jetzt kommt die Frage, die wir an dem Beispiel der In-vitro-Fertilisation behandelt haben. Welche Mittel sind gerechtfertigt? Und jetzt haben Sie eine technische Frage gestellt, die nicht so ganz einfach zu beantworten ist, aber um es mal zu versuchen. Stammzellen als solche sind nicht das Problem. Stammzellen, es gibt zum Beispiel aus der Nabelschnur, es gibt zum Beispiel Knochenmarkszellen, die man bei einer Leukämie einsetzt, das ist nicht das Problem. Das Problem sind die menschlichen embryonalen Stammzellen. Und da müsste ich ein bisschen weiter ausholen, außer ihr nehmt mir das sofort ab, dass der Beginn des menschlichen Lebens der Embryo ist. Nämlich das Produkt aus der Vereinigung von Samen und Eizelle. Wir alle waren mal Embryos. Jeder. Ich, Sie. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen, dass da das menschliche Leben beginnt. Und wenn jemand jetzt sagt, ich möchte helfen und dabei ein menschliches Leben vernichtet, da hat er die kritische Grenze überschritten. Das ist vollständig unproblematisch und ist sogar sehr, sehr hilfreich. Und man braucht kein großer Prophet zu sein, wenn man meint, dass in Zukunft zum Beispiel Dinge, die ja doch nicht ganz unproblematisch sind, wie Transplantationsmedizin, in großen Teilen durch auf gut bayerisch Tissue Engineering. Das ist, da gibt es keinen anderen Ausdruck dafür. Tissue Engineering, also das Herstellen von Geweben aus Stammzellen, dass diese Transplantationsaufgaben durch diese Zellkulturen, wenn man so will, die aus Stammzellen entstehen, ersetzt werden kann. Und das ist sehr, sehr förderlich, das ist sehr gut. Aber nicht jedes Mittel ist gerechtfertigt, um diesen wunderbaren Zweck, nämlich jemand zum Beispiel mit Diabetes zu helfen, dass er wieder eine funktionierende Inselzelle hat, die nämlich Insulin produziert. Nicht jedes Mittel ist recht, um ein solches Ziel zu erreichen. Eben nicht ein Embryo umzubringen.
Danke, das war wirklich eine gute Frage und eine gute Hinführung auch vielleicht zu dem Thema, was mit Heilung bedarf. Welche Mittel der Heilung bedarf? Vielleicht hat da jemand auch eine Frage mehr zur Heilung hinzustellen. Oder wollen Sie noch in diese Frage, die, wo wir auch anfangs gesprochen haben, was Heilung ist, dazu noch ein Wort nehmen, sagen?
Also das ist eine sehr gute Frage und ich danke Ihnen, dass Sie sie mir gestellt haben, weil es mir nämlich die Gelegenheit gibt, die Definition der Heilung von einem von mir sehr geschätzten Gelehrten zu bringen. Das ist nämlich der Bombast von Hohenheim, der Paracelsus. Und wenn ich schon mal in Salzburg bin, dann muss ich ja schon irgendwann mal von Paracelsus geredet haben. Die Definition des Paracelsus von Heilung und Gesundheit ist eine hochinteressante und sie ist nicht nur relevant für die Renaissancezeit, nämlich das 16. Jahrhundert, als er lebte, sondern ich glaube, sie ist hochrelevant heute. Und die Definition ist, Gesundheit ist Harmonie der Seele. Jetzt sagen Sie, naja, jetzt hat er aber sein ganzes Medizinerlatein vergessen. Jetzt ist aus. Zu so einem Doktor gehe ich nie. Ich sage Ihnen, ich gebe Ihnen ein Beispiel, dass Sie, was Sie hoffentlich davon überzeugt, dass ich nicht komplett den Verstand verloren habe. Vor 2 Jahren kommt zu mir ein Patient, es geht immer um die Frage der Heilung. Vor 2 Jahren kommt zu mir ein Patient, den ich schon ungefähr 1,5 Jahre mit einem schweren metastasierten Tumorleiden behandelt habe. Und er war ganz gelb, weil seine Leber jetzt gerade kurz vorm Ausfall war. Und er wollte von mir ein Mittel gegen den Juckreiz, das habe ich ihm gegeben. Und bevor er ging, habe ich ihn natürlich gefragt, wie geht's Ihnen? Und da sagt er, blendend. Und dann sage ich, ja, wissen Sie, ich habe es ganz falsch wieder mal gemacht. Bitte setzen Sie sich hin. Ich habe versucht, Ihnen das schon mehrmals zu erklären. Jetzt setzen wir uns ganz gemütlich hin und ich muss Ihnen was Wichtiges sagen. Dann sage ich, jetzt hören Sie mal auf, also blöd bin ich auch nicht. Ich weiß ganz genau, dass ich von der Haarspitze bis zur Großzehe voll mit Krebs bin und dass jetzt als allernächstes meine Leber aussteigt. Aber ich sage Ihnen mal eines. Es ist so, es geht mir so gut wie nie in meinem Leben. Die Harmonie der Seele. Das lag daran, dass er sich in der letzten Woche mit seinem Sohn ausgesöhnt hat. Da ging es um irgendwelche Geldgeschichten. Das hat er bloß so angedeutet. Und dann hat er gesagt, wissen Sie was? Und gestern war ich am Tegernsee. Und da habe ich mir ein gusseisernes Kreuz ausgesucht. Das müssen Sie sich anschauen. Das ist eines der schönsten Kreuze, was ich je auf irgendeinem Friedhof gesehen habe. Und das ist meins. Und übrigens, auf der Terrasse sitze ich und trinke den besten Wein, weil wenn mir jetzt jemand einen Wein mitbringt, dann ist der richtig gut, weil er weiß, er braucht nicht so viel bringen. Dieser Mensch war nach allen Kriterien der Medizin schwerst krank. Er war nicht gesund. Er war auch überhaupt nicht geheilt. Ich habe nichts tun können, was in der Art der Heilung, wie wir es so verstehen, ihn weitergebracht hätte. Aber er war gesund. Es ist die Harmonie der Seele und wir sollten, glaube ich, ganz bescheiden sein als Ärzte. Wir machen ja schon ein paar Sachen, aber wenn es nicht am Schluss zur Harmonie der Seele führt, dann bleiben unsere Menschen vielleicht mit guten Laborwerten aber krank.
Vielen Dank. Wer hat die nächste Frage, bitte? Ja.
Jetzt können wir gleich über plastische Chirurgie weiterreden. Also, was ist jetzt erlaubt? Zahnspange ist noch erlaubt, Brillen sind auch erlaubt. Und dann weiter.
Oh, jetzt wird es richtig schwierig. Ja, dann das ist wirklich gar keine ganz einfache Frage und geht eigentlich ganz gut in unserer Frage der perfekten Welt unter. Also, müssen wir alle perfekt sein? Ist vielleicht so ein bisschen die Frage. Und müssen wir deswegen halt uns von den plastischen Chirurgen so lange behandeln, bis wir den Standard erreicht haben, den man so ungefähr perfekt nennt? nämlich das, was die Mehrheit jetzt perfekt findet. Immer mal wieder dünn und dann zu Rubens wieder dick und so und dann einfach so, was halt die Mehrheit. Ist das das, was wir brauchen? Und ist das etwas, was uns weiterbringt, was uns glücklich macht? Was uns ein glückliches Leben beschert? Ist es das? Man kann so eine Frage manchmal daraufhin analysieren, wenn wir dann das Leben beenden und zurückschauen, ist es das, was uns glücklich gemacht hat? Die Eudaimonia, wie der Aristoteles sagt. Und das ist es eben nicht. Weil diese perfekte Gesellschaft ist einfach nur etwas, was uns vorgegeben wird und was, was einen gewissen Zwang ausübt, um den allgemeinen Standards zu entsprechen. Aber es ist natürlich auch nicht, also ich würde meinen, wir sind in einem Bereich, der jetzt doch relativ ist. Also es ist nicht so ein absolutes Problem, was sich da stellt, wenn jemand jetzt zum Beispiel plastische Chirurgie betreibt. Also das nicht, aber es ist, macht ihn nicht glücklich.
Ja, ein dicker Mensch, der echt unglücklich ist und dann erlebt, dass er als Dünner viel leichter Arbeit findet und so weiter.
Ja, auch das ist eine gute Frage. Wenn du erlaubst, würde ich diese Frage ein bisschen erweitern. Und zwar in der Richtung, das war auch vorher ein bisschen so deine Frage, in der Richtung der In-vitro-Fertilisation, wo es im Wesentlichen eigentlich um etwas Ähnliches geht. Ist es denn so, dass die einzige Möglichkeit, einen Kinderwunsch zu erfüllen, also oder eben so schön auszuschauen, die ist, dass man jetzt es will, und dann alle Möglichkeiten einsetzt, um das zu erreichen. Das ist so ein bisschen auch der Turmbau zu Babel. Wir können es doch. Man muss ja nicht dick sein. Man muss ja nicht kinderlos sein. Ist das die einzige Möglichkeit? Oder gibt es andere Möglichkeiten? Und vielleicht auf einer ganz generellen Ebene würde ich meinen, es gibt sehr wohl andere Möglichkeiten. Es gibt nämlich die Möglichkeit, sich in dieser Situation, in seiner Natur wohlzufühlen. Das ist das sogenannte Naturgesetz. Dass man in sich hineinschaut und sagt, was ist denn jetzt für mich vorgesehen? Was ist das, was ich soll? Wie ist das bei mir drinnen veranlagt? Und da gibt es ja natürlich sehr viele Möglichkeiten. Es ist ja nicht so, wie wenn jemand, der jetzt, um wieder auf dein Beispiel zurückzukommen, der dick ist, nicht ein glückliches Leben führen könnte. Soll er denn jetzt unbedingt dünn sein, um ein ordentliches Leben zu führen? Und muss man, und jetzt sind wir nochmal bei der Kinderlosigkeit, muss man denn unbedingt ein Kind bekommen? Ich habe kürzlich in der FAZ einen Artikel gelesen, wo sehr heroisch von einer Frau berichtet wurde, die sagte, und jetzt bin ich 40 und ich will ein Kind. Und dann ist sie durch die ganze Tortur der Reproduktionsmedizin bis zu was ganz Obskuren in Tschechien gegangen, bis sie dann ihr Kind bekommen hat. Und dann hat man gesagt, ja, die hat ein tolles Opfer gebracht für ihr Kind. Ist das der richtige Weg? Oder könnte man vielleicht auch sagen, nein, in meiner Natur ist es ein bisschen anders. Und könnte man sich mit dieser eigenen Natur, mit dem, was einem vorgegeben ist, vielleicht zurechtfinden? Übrigens, sehr häufig dann beschenkt wird. Das ist eine Situation, die natürlich bei dem unerfüllten Kinderwunsch sehr häufig vorkommt. Dass wenn man dieses Verbissene hinter diesem Wunsch herrennen aufgibt, auf einmal wird der Kinderwunsch erfüllt. Aber ich habe deine Frage nicht beantwortet, oder? Schon. Danke. Jetzt.
Wer traut sich noch? Man muss nicht durchs Mikrofon sprechen, aber es hilft.
Im Sinne des Vorgesagten, dass man jetzt eben den Menschen sagt, ja, gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit, um das zu seinem Selbst zu finden? Wie schaut es da jetzt, das würde mich interessieren, konkret in Ihrer Klinik aus? Es gibt marktwirtschaftliche Gegebenheiten, dass man sich einfach behaupten muss, und das andere den Wunsch der Leute und andererseits die christliche Werteethik. Und wie läuft das bei Ihnen zusammen konkret?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich werde manchmal gefragt, wieso ich mich einfach überhaupt mit diesen Themen dieser Bioethik, also der Verbindung zwischen Ethik und Medizin oder Biologie beschäftige. Das ist exakt der Grund, den Sie jetzt, oder der Hintergrund ist der, den Sie ansprechen. Schauen Sie, ich habe mein Krankenhaus ist ein Lehrkrankenhaus. Nicht, weil es keine Patienten hat, nicht mit 2E. Im Gegenteil, es pumpt voll. Sondern es ist ein Lehrkrankenhaus. Wir bilden junge Studenten im praktischen Jahr aus. Das ist in Deutschland der letzte Teil des Studiums. Teil des Studiums findet bei mir statt. Und deswegen habe ich ständig um mich herum junge Mediziner, bestens ausgebildet, sprühenden Augen, hoher Motivation, die wollen es anpacken. Und die stellen sich genau die Frage, die Sie jetzt stellen. Wie passt das alles zusammen am Schluss? Und das ist natürlich, darauf gibt es überhaupt keine einfache Antwort. Ich glaube aber, man sollte eine Sache, und das ist wieder das, was wir gerade hier besprechen, man sollte sagen, dass es viele Möglichkeiten gibt. Und ich bin jetzt kein Wirtschaftsfachmann, aber irgendwo muss so ein Krankenhaus finanziert werden. Ich bin der Letzte, der unser Abrechnungssystem gut findet, aber ich bin jetzt auch nicht einer, der es besser machen könnte und wüsste, wie es jetzt auf den Schlag besser geht. Ich weiß aber eines ganz genau, dass diese jungen Medizinerinnen und Mediziner in eine Zukunft laufen, wo es sein kann, dass sie zu Dingen gebracht werden, dass sie eher so durch Zufall in eine Situation hineinstolpern oder vorsätzlich in eine Situation hineingebracht werden, die nicht nur irgendwie, sondern ganz elementar entgegen ihrer ursprünglichen Absicht ist. Und zwar aus wirtschaftlichen Gründen, aus allen möglichen Gründen, auch wegen der Ansprüche der Patienten, der dann sagt, du musst etwas machen, du bist doch der, helf mir. Das nennt man auch diese Art der utilitaristischen Ethik, nennt man Ethik des Heilens. Du musst mir helfen. Da ist jedes Mittel recht. Und diese Problematik, die Sie in Ihrer Frage angedeutet haben, die ist, glaube ich, so elementar wie selten zuvor. Das sind diese ganzen bioethischen Themen. Also bin ich bereit, Dinge zu tun, die zwar scheinbar einen guten Zweck erfüllen, aber die als Mittel nicht gerechtfertigt sind. Und ein Beispiel hatte ich gebracht, In-vitro-Fertilisation. Es gibt für die Mediziner heutzutage vom ersten Tag bis zum letzten Tag diese Situationen. In-vitro-Fertilisation, Präimplantationsdiagnostik, Abtreibung, aktive Sterbehilfe, Euthanasie, alles dieses. Das sind Dinge, wo es so ungefähr, um es mal ganz salopp zu sagen, wo der Spaß aufhört. Wir müssen viele Kompromisse machen, das ist so, aber da sollten wir ganz klar die Grenzen ziehen.
Da würde mich interessieren, läuft dann auch eben dieser christliche Standpunkt auch bei Ihnen auch dann in der Ausbildung auch hinein ins Geschehen in der Ausbildungsklinik?
Ja, das ist, wissen Sie, es ist so, Medizin ist keine, zum Teil Naturwissenschaft, aber zum Teil sehr empirisch. Empirisch bedeutet, dass wir etwas vormachen, dass wir etwas sehen, wir finden es entweder gut oder schlecht, wenn es gut finden, machen wir es eher genauso, wenn wir es schlecht finden, machen wir es nicht so. Insofern ist auch gerade für einen Auszubildenden ganz wichtig, dass man ohne große Worte mit einem gewissen Vorbild an die Sache dran geht. Das ist meistens das Effektivste. In meiner Klinik, natürlich weiß, kennt jeder meine Überzeugung und deswegen brauche ich da nicht groß drüber reden, aber das muss auch mit dem täglichen Tun zusammenhängen. Und das ist das, was in der Medizin eine große Rolle spielt. Man muss auch natürlich, vielleicht geht in die Richtung Ihre Frage, man muss auch ein bisschen die Rahmenbedingungen so haben, dass es zum Beispiel jetzt das Christliche oder das Menschliche, das Spirituelle nicht vollständig ausschließt. Das ist leider manchmal so. Aber ich habe das große Glück, dass in meiner Klinik eine wunderschöne Kapelle gebaut wurde. Und das ist eine gute Voraussetzung. Mein Schwager war gestern aus Spanien bei mir, der hat gesagt, in Spanien ist es verboten, er ist Architekt, der baut Krankenhäuser, er sagt, in Spanien ist es verboten, eine Kapelle hineinzumachen aus säkularen Überlegungen heraus. Das wäre dann schlecht, da fällt es einem umso schwerer, dann das Mitmenschliche, das Christliche, das Spirituelle zu vermitteln. Bei uns sind wir noch ein bisschen besser dran in Oberbayern und ihr hier in Österreich, aber das müssen wir auch verteidigen.
Gesehen, da drüben gibt es eine Frage, bitte.
Wir haben jetzt eigentlich immer nur über den körperlich perfekten Menschen gesprochen. Und es ist, glaube ich, eine viel größere Gefahr des Menschen, also geistig perfekt zu werden. Und diese Bestrebungen könnte man zum Beispiel bei Scientology erkennen, die unbedingt einen geklärten Menschen haben wollen, der also eigentlich nur der richtige Mensch ist. Und das ist das, was mich sehr beschäftigt. Und dieser Perfektionismus in geistiger Ebene. Und dann möchte ich weitergehen, um total auszuschweifen. 400 Jahre vor Christi hat es einen jungen Mann gegeben, einen Prinzensohn. Siddhartha hat er geheißen. Und der hat auch den Perfektionismus gesucht. Eben auch nicht im körperlichen Sinn, weil man sieht ihn ja immer jetzt richtig herumsitzen, sondern eben in der geistigen Sache. Und ich glaube, das ist eigentlich die Hauptgefahr bei den Menschen.
Ja, großartig. Ja. Vielen Dank. Und das ist tatsächlich eine wunderbare Erweiterung. Und deswegen sollte man mit diesem Ausdruck perfekt eben sehr vorsichtig umgehen. Und du hast es in die geistige, in die spirituelle Ebene gebracht. Wir haben das jetzt eher so auf der bioethischen Ebene diskutiert. Dieses Perfekte, dieses Vollenden, Perfizere, ist eben nicht in der Hand, wäre eine Hybris des Menschen, dieses Perfizere vollbringen zu wollen. Das ist der Turmbau von Babel, nichts anderes. Perfekt. Und wir alle, nehme ich mal an, die allermeisten wenigstens hier im Raum, sind beglückt in der Art und Weise, dass sie wissen, nein, vollendet wird es woanders. Das brauchen wir nicht. Wir müssen nur unseren kleinen Teil dazu beitragen, aber vollenden, perfizere, brauchen wir es nicht. Schon gar nicht das Geistige.
Sie hört jetzt auch noch was, und zwar haben Sie ja vorher gesagt mit dem Perfektionismus, und das habe ich so in Frage gestellt. Also ich war mal bei einer Ärztin und die hat zu mir gesagt, also ich sollte halt nicht so perfekt sein, weil diese Welt sie auch nicht ist, sondern oft das perfekte Chaos. Und ich denke mir zum Beispiel, was halt auch also im Leben so, selber so feststellen muss, es gibt wirklich Paare, die haben alles, sozial gut, finanziell und so. Und dann gibt es Asoziale, die haben 7 Kinder und die leben vom Staat. Und die anderen hätten das Geld und kriegen kein, nur um so ein Beispiel zu nennen. Und das ist immer wieder, wo man hinschaut, und ich denke mir, dass das eigentlich schon, ich wollte jetzt das einfach so ansprechen. Und dann fällt mir nur was ein, weil Sie vorher gesagt haben, mit dem Ganzen, wie man den Menschen perfekt macht, also wie man das Kind so, wie Sie Spalten aufgezeigt haben. Wenn Sie heute ein Puzzle anschauen, sind da alle Teile gleich? Wie sollte dann da eins entstehen, wenn alle gleich sind?
Ach, das ist ein gutes Bild. Sehr schön. Bravo.
Es wird jetzt so sagen.
Wunderbar.
Danke.
Nee, das finde ich ein wunderbares Bild. Und mein kleiner Ratschlag wäre, bleiben Sie bei der Ärztin, die Ihnen das sagt, dass man nicht so perfekt sein soll.
Und dann fällt mir nur was ein. Also es ist eigentlich ein Wunder, und ich finde es super von Erna, dass es solche Leute gibt. Ich muss dem Herrgott eigentlich danken, dass es sowas gibt wie Sie bei uns in Bayern, wo die Studenten bei einer sein dürfen, dass man nur sieht, wo sind die Grenzen, und dass er manchmal wieder aufwärts geht, obwohl man oft manchmal denkt, wo soll das noch alles hinführen?
Mehr.
Geht's gut?
Vielen Dank.
Jetzt hat es ihm die Sprache wahrscheinlich verschlagen vor lauter Lob.
Doch. Ihr könnt noch stundenlang zuhören.
Ihr dürft auch gerne Lob und nicht nur Fragen stellen. Ich glaube, das tut auch unseren Vortragenden gut.
Aber vielleicht, dass man doch nochmal deine Frage aufgreift. Du hast sie jetzt nicht gestellt, aber ich fand sie sehr gut. Bloß nochmal um dieses Beispiel. Es wundert mich eigentlich, normalerweise kann ich mit links ein Auditorium spalten, wenn es um die In-vitro-Fertilisation geht. Das gibt einfach da keinen Konsensus, deswegen wundert es mich, dass das jetzt mir heute mal gelungen ist. Die Frage, die gestellt wurde, ist eine wichtige. Die Frage, die gestellt wurde, ist, so ungefähr, was ist falsch daran? Was ist denn nun falsch? Deswegen kommt doch ein Kind auf die Welt. Und das, die Frage wird doch uns auch gestellt hier. Ihr unterstützt immer die Familie, seid immer so kinderlieb und so. Und jetzt auf einmal hilft euch jemand die Kinderlosigkeit. Was ist jetzt falsch? An der Stelle, um es ein bisschen einfach zu machen, erzähle ich immer eine kleine Anekdote. Wir haben nämlich bei mir gleich gegenüber die Fraueninsel. Da gibt es das Benediktinerabtei Frauenwirt und da ist eine der Schwestern, die Frau Scholastica. Und die Frau Scholastica hat sehr großen Erfolg, dass sie Kinder, dass sie Paare, die an Kinderlosigkeit leiden, einlädt zu sich auf die Insel, weil auch die heilige Irmgard für die Leiden der Kinderlosigkeit steht. Und sie nimmt einfach diese Paare her und dann sagt sie, ich mache für euch so ein bisschen was, damit der Schoß bereit wird und sie hat eine große Erfolgsrate. Es sind nämlich tatsächlich ständig, kriegt es an Weihnachten wieder Briefe, dass es jetzt ein Kind auf die Welt gekommen ist. Was dazu geführt hat, dass wir beide, die Frau Scholastica und ich, gesagt haben, das müssten wir einfach mal beweisen mit einer Studie, damit wir vielleicht das, naja, so sind wir halt, wir denken ja alle so, dass wir es am Schluss vielleicht von der Krankenkasse bezahlt bekommen, was da die Schwester Scholastica und die heilige Irmgard machen. Und um die Möglichkeiten einer Finanzierung von so einer klinischen Studie auszuloten, habe ich meinen Freund, den Alan Hoffmann, das ist ein Amerikaner, der dort sehr bekannt ist und der deswegen dort an der National Institute of Health sehr viel Geld dazu vergeben hat für solche klinischen Studien. Da habe ich gesagt, Alan, lass uns doch mal zur Insel fahren. Ich würde dir gerne dieses Modell vorstellen. Du brauchst gar nichts zahlen, aber du musst mir sagen, hat das Sinn, so einen Antrag mal zu stellen für so eine Studie? Wir fahren also zu dieser Fraueninsel rüber, sitzen auch so am Biertisch, die Frau Scholastica im Ornat, der Alan Hoffmann gegenüber, der hat auch so eine Brille, da haben sie alle gedacht, der Bill Gates kommt jetzt und so. Und dann saßen wir da so und dem wird es immer ungemütlicher, dem Alan. Übrigens ein kompletter Agnostiker und für ihn war das alles so ein bisschen schräg und so und dann diese Nonne da und so. Und irgendwann mal beugt er sich rüber zur Frau Scholastica und sagt, now tell me, sister, what's wrong with IVF? Die ganzen Leute haben, weil er so geschrien hat, war so laut, schauen sie alle her. Und dann sagt die, das ist die Antwort auf deine Frage und ich glaube, besser kann man es nicht sagen, als die Frau, sie beugt sich vor und sagt, it's easy, there is no love. Hat er mir nie verziehen, dass er aufgeklärt wurde von der. Und it's easy. There is no love und wir alle gehen davon aus, dass wir gezeugt wurden in einer liebevollen Vereinigung. Das ist eine Basis für unsere Existenz. Und wir betrachten die Dinge gerne immer von der stärkeren Seite. Das ist nämlich dieser Mensch, dieses Ehepaar, was an Kinderlosigkeit leidet. Wir sollten es mal von der Seite des Schwächeren betrachten und sollten fragen, ob es denn wirklich so in Ordnung ist, dass wir Kinder in die Welt setzen, die eben nicht in liebevoller Vereinigung auf die Welt gekommen sind, gezeugt wurden. Und dann kommen wir so ein bisschen an die Grundwurzeln der In-vitro-Fertilisation und deren Probleme. Der Reproduktionsmedizin, ich mache das bewusst mit Anführungsstrichen, weil es geht um ein Produkt. Das muss man einfach mal, ich benutze diesen Ausdruck natürlich ständig, jeder Medizin, aber da muss man mal hinhören, genau. Also es geht um Produktion, nicht um das, was wir finden, das Wunderbare, das Leben geschenkt wird, das ist ein Unterschied. Und das ist der Hauptgrund, warum wir uns, glaube ich, ganz, ganz große Gedanken machen müssen, was die In-vitro-Fertilisation angeht. Das war jetzt auch gerade bei der Elisabeth die Frage. Ich habe natürlich, wenn wir längere Vorträge machen, da gibt es noch viele andere Gründe, die nachgeschaltet sind, dass diese Technik eigentlich medizinisch nicht haltbar ist, dass es um ganz verrückte gesellschaftliche Veränderungen geht, wenn man wegen dieser anonymen Spender nicht mehr weiß, wie die Verwandtschaftsfälle sind und diese ganzen Sachen. Aber der Grund, wenn mich jemand fragt, was ist das Grundproblem? There is no love, Professor, sagt die Frau Scholastica.
Werden dann mehrere Eizellen befruchtet und eine wird nur eingesetzt oder wird nur eine befruchtet, die dann eingesetzt wird?
Das ist eine ganz wichtige technische Frage, die Sie da stellen. Wir haben ein Embryonenschutzgesetz in Deutschland. Ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, wie es in Österreich ist. Ich bezweifle aber, ob Sie ein solches Gesetz hier haben. Und dieses Embryonenschutzgesetz, wie der Name sagt, soll den Embryonen schützen vor eben diesen Eingriffen im Rahmen der Reproduktionsmedizin. Und da steht drinnen, dass man nur drei Eizellen befruchten darf und alle, die befruchtet sind, einsetzen muss. Deswegen ist in Deutschland, wenn es immer heißt, wir haben überzählige Embryonen, müsste eigentlich die erste Reaktion sein, ja schon, aber das ist eine illegale Handlung. Sie dürfen nicht einfach Embryonen, nämlich menschliches Leben, schaffen und dann sagen, naja, ist überflüssig. Deswegen ist das so. Leider ist dieses Embryonenschutzgesetz, so schön das wäre, nicht, höchstwahrscheinlich nicht mehr von langer Dauer. Das liegt daran, dass wir jetzt in Deutschland und in, ich glaube in Österreich ist diese Diskussion jetzt ziemlich virulent momentan gerade, im Rahmen der Präimplantationsdiagnostik mit diesen dreien keinesfalls auskommen. Das heißt, wenn jemand sagt, er erlaubt das, diese Gens, diese Selektion, die Präimplantationsselektion, Diagnostik ist es natürlich nicht. Diagnostik bedeutet, dass du etwas tust, eine Diagnose machst, die später dem Patienten hilft. Das ist Diagnose. Deswegen ist es wirklich erstaunlich, dass jemand das Präimplantationsdiagnose nennt, weil die Diagnose führt nämlich genau dazu, dass du jemanden tötest, nämlich diesen Embryo. Aber wie auch immer, wie gesagt, mit dem PIS bin ich nicht durchgekommen. Das Schlimmste fanden die natürlich, dass wer PIS macht, der hat da natürlich noch einen viel schlimmeren Ausdruck als PIS. Das ist da. Und deswegen ist meine Vorstellung da nicht durchgekommen. Man nennt es immer noch PID und dafür brauchst du 10 Embryonen. Und das wird, fürchte ich, bei den Ausführungsbestimmungen jetzt auch in Deutschland dazu führen, dass wir diese erste, eigentlich richtige Vorstellung, dass wenn schon Embryonen generiert werden, dann immer nur die Zahl, die man implantiert, dass das jetzt auch aufgeweicht wird. In den Staaten ist es schon lange keine Diskussion mehr. Leider. Und deswegen entstehen unter anderem, also unabhängig von allem anderen, was wir jetzt gerade besprochen haben, dieses von Selektion und so, entstehen diese überzähligen Embryonen. Und wenn Sie fragen, warum das ist, wenn man Sachen nicht gut versteht, dann muss man lange genug fragen, dann kommst du immer drauf, dass irgendjemand irgendwie Geld damit verdient. Das ist meistens eine ganz schlüssige Erklärung. Und diese, für die Forschung diese überzähligen Embryonen freizusetzen, ist ein großes Geschäft.
Also ich habe noch eine Frage. Hier.
Moment, hier ist er. Da ist er. Ich dachte, da hinten.
Mir scheint, das Hauptproblem ist eigentlich die Definition, was perfekt ist. Und kann es sein, dass durch diese Suche nach das Perfekte, die Suche nach das Gute auch irgendwie nach dem Guten in den Hintergrund gerät und wir dadurch auch recht oberflächlich bleiben, weil eigentlich ja, ist das Perfekte eigentlich ein Konstrukt?
Ja, ich würde es genauso sehen. Das Perfekte ist ein Konstrukt, und zwar ein Konstrukt, wenn man es in der gesellschaftlichen Ebene sieht, ein Konstrukt der Stärkeren. Und der Stärkere definiert, was perfekt ist. Und es ist ein menschliches Konstrukt, wie der Turm zu Babel. Und deswegen sollte man sehr vorsichtig sein. Da werden sehr, sehr vernünftige Ziele ausgegeben, aber es definiert immer der Stärkere das Ziel. Und deswegen, wie Sie sagen, ja, das ist ein menschliches Konstrukt und wir sind davon überzeugt, dass Perfizere, also Vollenden, nicht in der Hand des Menschen liegt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, um zu verhindern, dass dieses menschliche Konstrukt auf einmal zu einem totalitären Anspruch wird.
Wir können uns noch Zeit für eine oder zwei Fragen nehmen.
Da kommt der Schnaps, oder? Und dann kommt der Schnaps. wurde mir so gesagt. Am Schluss kommt es noch.
Mich würde interessieren, ob es so etwas wie Studien gibt über Menschen, die aus IWF entstanden sind, wie spirituell die sind, ob es einen Glauben an Gott gibt und wie aus ihrer Sicht Gott zu diesen Dingen steht, weil ich denke mir, er nimmt auch diese IWF-gezeugten Menschen als seine Geschöpfe an.
Vielen Dank für die Frage. Das Letzte ist, glaube ich, überhaupt komplett unstrittig. Ich glaube, der liebe Gott wird sich ganz speziell mit diesen Menschen beschäftigen, weil sie eben ganz speziell Zuneigung brauchen. Und diese Studien gibt es nicht. Wie sie Studien sind, ich hatte Ihnen diese kleine Anekdote jetzt auch mit unserem Problem der Studie. Das sind ganz, ganz heutzutage, wenn sie aussagekräftig sein soll, da muss eine Menge auch Macht dahinter stehen. Geld, ganz einfach. Und es hat niemand Interesse, eine solche Studie zu machen. Obwohl wir ja immer mehr dahin kommen und ich könnte mir vorstellen, dass von Seiten der Betroffenen langsam der Bedarf angemeldet wird. Weil Sie sehen ja, also die Louise Brown ist jetzt 30, es sind ja Menschen nicht nur Embryonen, sondern sie werden immer mal älter und dann auf einmal sind sie halt 30 Jahre alt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, was da passiert. Zum Beispiel hat in Deutschland, in Münster, jetzt eine 22-Jährige, die sind halt groß, hat darauf geklagt, dass sie doch ein Recht darauf hat, das ist auch grundgesetzlich geregelt, ihren Vater kennenzulernen. Das war jetzt ein anonymer Samenspender, jetzt gibt es ein Problem. Und ich glaube, diese Probleme werden immer ausgeprägter, immer stärker. Und dann werden wir diese Fragen ein bisschen besser beantworten können. Dann wird es vielleicht auch mal so Querschnittstudien geben. Was wir wissen, ist, dass in den ersten Lebensmonaten Kinder, die durch In-vitro-Fertilisation geboren sind, doch eine höhere Morbidität, also eine höhere Krankheitshäufigkeit haben. Das betrifft zum Beispiel die Lippenkiefer-Gaumenspalte, das betrifft zum Beispiel Herzveränderungen und Darmveränderungen. Und das, aber da hört es auch schon auf, also dann, das wird so ein halbes Jahr werden diese Studien betrieben, übrigens das gibt es in jedem Land, in Deutschland, auch in den Staaten vor allem, von Instituten, die diese ganzen Zahlen schon sehr sorgfältig überprüfen. Also es ist nicht so, wie wenn da nicht öffentliche Kontrolle wäre. Aber diese Studien, die sicher sehr sinnvoll sind, die gibt es nicht.
Passt, danke sehr. Möchten uns noch eine Frage, bitte?
Ja, also wir haben einiges gehört über also Leben beginnen und so weiter, über Leute, die halt auch behindert geboren werden. Und jetzt hätte ich eine Frage zu Leben beenden, also zum Beispiel eben zur Euthanasie und so, weil es gibt ja eben auch unwertes Leben dann bei den älteren Menschen. Also zum Beispiel eben ja, Leute, die dann irgendwie schon mit 80 Jahren irgendwelche Probleme haben oder so oder Schmerzen haben, beziehungsweise die gibt es ja unter den Jüngeren ja eigentlich auch schon. Also Leute, die sich selbst, also die von sich selbst sagen würden, dass sie eigentlich kein lebenswertes Leben mehr führen. Was sagen Sie da dazu? Also was wäre Ihr Standpunkt zu dieser Thematik? Weil es gibt ja jetzt mittlerweile schon diesen Amour-Gesellschaftsfilm, der irgendwie so das Ganze, wie sagt man, aromatisch macht, damit es immer mehr irgendwie uns erreicht. Aber was würden Sie dazu sagen? Inwiefern ist das Leben von einem alten Menschen dann immer noch lebenswert, wenn er es von sich selbst sagt, er möchte es nicht mehr?
Haben Sie gerade lebensunwert gesagt? Wollen Sie mich provozieren, oder? Ich glaube, die Frage ist verhältnismäßig einfach. Auf der generellen Ebene. Also die Frage von Lebenswert und Lebensunwert, die brauchen wir uns nicht stellen, die dürfen wir uns nicht stellen, die sollen wir uns nicht stellen, die sollten wir, wenn sie irgendwo auftaucht, auch mit dem Konnotation, Sie sagten das ja, dann wird das so ein bisschen schön dargestellt, mit Lebensqualität oder Qualitätsindex pro Jahr und so, da sollten wir ganz klar wissen, um was es geht, nämlich etwas, was dem Menschen nicht ansteht. Es gibt keinen Maßstab, um Lebenswert oder Lebensunwert zu definieren. Das zunächst einmal. Es gibt allerdings, natürlich, vielleicht sprechen Sie das an, es gibt schwierige Situationen im Leben, die es zu meistern gilt. Das schon. Und der Trugschluss, der uns häufig untergeschoben wird, oder vielleicht, wir können wieder in dem gleichen Schema bleiben, deswegen, fast bei jedem Vortrag versuche ich diesen Antagonismus zwischen dem Utilitaristen und einem Deontologen mal klar zu machen, weil wir mit diesem ethischen Schemata, da gibt es natürlich viele Schattierungen, solche Fragen ganz einfach beantworten können. Wenn ich jetzt Ihre Frage in der Richtung interpretiere, dass Sie sagen, es gibt richtig schweres Leid, ja? Und was können wir da machen? Sollen wir das nicht beenden? Dann sprechen Sie eine zentrale Frage der bioethischen Debatte an, das ist die Elimination des Leidens. Bei dem Nobelpreisträger, der sagt, one shouldn't bring a clearly disabled child into the world, da sagt er, ich mache nichts anders, als ich will das Leiden eliminieren. Das ist eine Frage, die sich stellt, wenn Sie speziell als Arzt oder als Krankenschwester sagen, das ist doch unglaublich. Das muss doch jetzt ein Ende haben. Wenn das Ihre Frage ist, dann ist es die Frage, die alltägliche Frage, die sich in der bioethischen Debatte stellt. Ja und? Dann frage ich mal in die Runde. Also das ist doch gar nicht perfekt, dass da jemand so leidet. Sollen wir nicht eine leidfreie Gesellschaft machen? Dann ist es doch nicht so schwer. Also dann, wenn es halt, wenn der Leidende dann auch sagt, jetzt reicht's, das ist doch eigentlich ist das doch faszinierend, oder? Ja, und du kannst auch wahnsinnig viel Geld sparen, weil das wissen wir, dass gerade, das geht jetzt an den älteren Patienten, in den letzten Jahren des menschlichen Lebens, da kostet es richtig. Kann man sparen. Da kann man sparen. Muss bloß wissen. Manche meinen ja, dass so es bis 90 geht, das für die vielleicht. Also man könnte doch einfach sagen, ab 80 so ungefähr, dann spart man auch. Übrigens, es ist ja auch so, dass man dann sehr viel Geld übrig hätte, um dann junge Leute zum Beispiel in ihrer Krankheit besser zu unterstützen. Das ist doch faszinierend. Unser Präsident, der ehemalige Präsident, der Herzog, ist mal mit einem armen Kind mit Mukoviszidose, das ist so, wenn die ganzen Schleime so hart werden, dass du auf einmal nicht mehr schnaufen kannst. Und dann hat er gesagt, ist doch wirklich unglaublich, dass jetzt so alte Leute da unsere ganzen Ressourcen aufbauen. Und schauen Sie mal hier, mal das Kind hat er da so hochgehalten. Das ist doch, dem muss man doch helfen. Ist doch eigentlich richtig, oder? Ein bisschen umverteilen. Nein, also ich glaube, da sollten wir ganz, vielleicht um es mal auf einen einfachen Nenner zu bringen. Das ist euer großartiger Kardinal König in Wien. Der hat es gesagt, wenn es jetzt in die Sterbephase geht, dieser Mensch, dem es so schlecht geht, soll an unserer Hand sterben, nicht durch unsere Hand. Er soll von uns begleitet werden. Mitleid heißt, dass man mitleidet. Und das, was propagiert wird, ist exakt das Gegenteil. Es wird propagiert, dass man aus Mitleid umbringen kann. Das ist eine Contradictio in se. Mitleid heißt du mitleiden. Wenn du jemanden umbringst, kannst du nicht mehr mit dem mitleiden. Und deswegen ist aktive Sterbehilfe, Beihilfe zum Selbstmord, Euthanasie, alles andere als Mitleid, selbst wenn es noch so propagiert wird. Und natürlich gibt es kein lebensunwertes Leben, also da ist man. Aber das wird ja nicht so dargestellt, sondern es wird als Lebensqualität dargestellt. Der hat keine Lebensqualität mehr. Und deswegen ist es nicht so, dass man sogar gezwungen ist, also dem müsst ihr jetzt als Ärzte helfen. Und wenn ihr dem nicht helft, dann wollt ihr bloß eine weiße Weste behalten. Das ist einfach, ihr müsst dem helfen. Ethik des Heilens, utilitaristischer Standpunkt, das ist zum Beispiel eine Sache, die man den jungen Medizinern unbedingt sagen muss. Lasst euch nicht erpressen. Es gibt keine Ethik des Helfens. Es gibt keine Ethik des Heilens. Es gibt den Menschen mit seinem inhärenten Wert, mit seiner inhärenten Würde, mit einer Würde, die nicht von niemand weggenommen werden kann. Und denen gilt es zu helfen, da gilt es mitzuleiden, aber nicht mitleidlos einfach ihn umbringen.
Okay, es gibt noch einige Fragen zu klären.
Sie haben vorher gesagt, mit diesen Embryonen, dass das jetzt, also in Deutschland einfach nur 3 seid davon, dass das erhöht wird. Wie sehen Sie einer da aus in Zukunft? Können Sie das dann trotzdem dann alles so vom Gewissen her vereinbaren, wenn das jetzt alles wieder umgeschmissen wird? Also dass einfach das...
Nein, also mein Gewissen ist da nicht sehr belastet, weil ich kein Reproduktionsmediziner bin. Was ich mache, ist der Reproduktionsmediziner bei mir am Ort. Kommt manchmal zu meinen Vorträgen, obwohl ich bei der Reproduktionsmedizin häufig drüber schreibe, inakzeptable medizinische Methode. Und dann diskutieren wir ganz nett am Schluss gemeinsam. Ja. Aber ich habe manchmal Angst, dass er wutschnaubend den Saal verlässt. Aber nein, Gott sei Dank bin ich in dem Bereich nicht tätig. Und wenn jemand als, wissen Sie, das ist aber gar nicht so ganz einfach, wenn jemand zum Beispiel, ich komme immer wieder auf das zurück, wenn einer von meinen jungen Kollegen, die kommen in der letzten Ausbildungszeit daher, und der will jetzt Gynäkologe werden, der kommt höchstwahrscheinlich nur schwer drum herum, irgendwann einmal sich diese existenziellen Fragen zu stellen. Und das ist hart, weil Gynäkologie ist eines der Geburtshilfe, ist das Wunderbarste, was du eigentlich in der Medizin machen kannst. Und du kannst heutzutage eigentlich nicht Geburtshelfer werden, ohne in diese Gewissenskonflikte zu kommen, die sie gerade ansprechen.
Ja. Da haben wir zweimal den Hebe jetzt mit den Hebammen, was noch dazu kommt, vom Finanziellen her und das jetzt, was Sie da ansprechen. Auch. Vorher haben Sie eben gesagt noch, das, was eigentlich jetzt gar nicht so erwähnt worden ist, der Samen, bis der Samen überhaupt da ist, was sie vorher da überhaupt haben, ist das eine Mordsarbeit. Ich weiß das vor allem, der, der das mitgemacht hat. Und wenn Sie das so sagen, wie schön das sein kann, wenn es auf dem natürlichen Weg ist, was für ein armer Hund, dass man da schon ist, bis überhaupt so weit ist.
Kein Vergleich zum natürlichen.
Und da haben Sie sich nur nichts einfallen lassen, dass das wenigstens ein bisschen lustiger war.
Das sehen Sie mal.
Danke.
Ja, ich habe noch eine Frage. Ich habe eine Weile in der Neonatologie gearbeitet und da ist man natürlich auch mal so ethisch ziemlich konfrontiert. Sie sagten jetzt, jedes Leben hat einen Anspruch auf Leben, auf Würde gesetzt. Jetzt haben wir von den alten Menschen gesprochen, bei den jungen Menschen wird da ja gesetzlich die Grenze gesetzt. Länderweit verschieden, ne? Deutschland 23. Woche, dann hat man den Kleinen, der in der 22. Woche kommen soll. Wie verhält man sich dann? Und ich muss leider sagen, aus der Realität, dass man oft nicht kämpft. Und dass da ganz hart, sage ich mal, dann die Grenze gesetzt wird, auch unter den Medizinern und den Leuten. Nur so als Gedankenanstoß einfach mal, wo ist dein Leben und wo ist Würde und wo setzt man die Grenze? Wollte ich einfach mal so in den Raum geben, ne? Ja, das ist dann, da steht man nämlich dann und wenn dann die kleine Amy in der 23. Woche kommt, dann springen alle und 22. da ist dann ein bisschen anders. Ne? Ja, warum? Ne? Wo ist da die Grenze? Ging mir oft sehr nah.
Vielen Dank. Vielen Dank. Also, ich bin weit davon entfernt, jetzt von dem, was Sie da schildern, eine schlüssige Antwort zu geben. Auf der anderen Seite ist es immer wieder das Gleiche. Der imperative, der kategorische Imperativ von Kant. Der Mensch darf nie ohne seine Würde gesehen werden. Das ist nie, der Mensch darf nie zum Mittel werden. Zum Mittel nämlich, dass man sagt, jetzt müssen wir uns einfacher machen, jetzt können wir diese Therapie nicht einsetzen. Eine ganz andere Sache ist, dass wir selbstverständlich als Ärzte, als Schwestern ganz bescheiden sein müssen. Natürlich können wir nicht Leben ad infinitum verlängern. Es ist auch gar nicht unsere Aufgabe. Es ist nicht unsere Aufgabe, bei jedem Neugeborenen, der nur eine ganz schlechte Prognose hat, alle Therapien dieser Welt anzuwenden. Das ist gar nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist sogar ganz im Gegenteil, ganz bescheiden zu sehen, was ist da jetzt los? Ist es vielleicht ein Leben, was nur ganz, ganz kurz gelebt werden kann? Und das, der Fachausdruck ist Palliativmedizin. Ist es das, was wir machen müssen, nämlich eine Decke, ein Pallidum herumlegen, dass dieser Mensch, ob er klein ist oder dann ganz alt, dass der keine Schmerzen hat, dass er keine Atemnot hat, dass er keinen Durst hat, dass er keinen Hunger hat, wobei das noch das geringste Problem meistens ist. Ist es das unsere Aufgabe? Da müssen wir in den Patienten hineinhören. Da dürfen wir nicht so mit Großmannssucht hingehen und sagen, jetzt habe ich noch eine Therapie und noch eine und dann nochmal etwas. Nein, das ist das, was Sie erleben bei den Neugeborenen. Das, was ich, weil ich als Internist sehr viele alte Patienten habe, jeden Tag erlebe. Und das kann einen Tag so sein, dass ich sage, jetzt machen wir nur noch unterstützend. Best Supportive Care ist da der Fachausdruck. Und da schaut man, der darf keine Atemnot haben, der darf keine Schmerzen haben. Und am nächsten Tag, auf einmal, sitzt er am Bettrand und sagt, hey, jetzt aber, jetzt ist die Prognose auf einmal ganz anders. Jetzt kommt wieder alles zum Einsatz. Und wir dürfen da nicht, was Sie, glaube ich, angesprochen haben, ist wieder das Gleiche, dass wir das perfektionieren wollen, dass wir das kategorisieren wollen, dass wir das an einer Woche festmachen wollen. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Und das ist etwas, was Sie schwer betroffen hat. Und ich glaube, da haben Sie genau das richtige Gefühl. Das ist nicht in Ordnung. Wir müssen, glaube ich, wirklich jeden einzelnen Sohn nehmen, wo er jetzt gerade ist. Ungeboren, geboren, gerade geboren, noch nicht geboren. Da kommen wir zum besten Ergebnis.
Ja, schließlich bietet unser Thema ja auch sehr viel Diskussionsstoff, Fragestoff. Und wir wollen niemanden verwehren, nicht doch vielleicht etwas Wichtiges auszusprechen, einen Kommentar oder eine Frage. Daher möchte ich nochmal fragen, brennt jemandem noch was auf der Zunge? Oder dürfen wir dem Herrn Ritter herzlich danken, auch für seine langen Ausführungen? Nein, wir natürlich.
Wie viel ist der hippokratische Eid noch wert in unserer Medizin, Herr Mediziner?
Jetzt muss ich Sie richtig ansprechen. Wie sind Sie? Sie sind der Herr Fragende und aus welcher Position stellen Sie die Frage? Einfach, würde mich interessieren. Was sind Sie? Sie sind kein Mediziner, oder
nein,
doch?
Nein, nein,
nein, Sie sind kein.
Nur als,
ja. Ja. Ja, sind wir ja auch. Manchmal Knochen und. Nein, nein, nicht mehr. Also,
bei den anderen Professoren, wie ist der Trend in Deutschland, in Österreich? Es ist eine erschreckende Tatsache, die wir hier so beleuchten.
Also es gibt eine praktische Antwort drauf. Es ist so, dass es nicht so ist wie früher, dass man, bevor man die sogenannte Approbation als Arzt bekommt, den hippokratischen Eid leisten muss. Das nicht. Was schon mal sehr interessant ist. Es ist aber natürlich so, dass es ein, wenn man so will, ein ärztliches Standesrecht gibt, was heutzutage demokratisch in Arztparlamenten und so verhandelt wird. Und dieses ärztliche Standesrecht basiert sehr wohl und eigentlich sollte hundertprozentig auf dem Eid des Hippokrates basieren, was hochinteressant ist, weil er zu seiner Zeit tatsächlich ein paar interessante Sachen gesagt hat, unter anderem, dass es keinesfalls die Aufgabe des Arztes sein kann, zu töten.
Es hat ja damals auch wahrscheinlich schon diese Tendenz gegeben.
Ja, man muss es natürlich ein bisschen kritisch sehen, also so ist es natürlich auch nicht. Die Medizin damals hat einen anderen Grund, zum Beispiel nicht zu töten. Die haben die Sterbebegleitung zum Beispiel ganz aus dem ärztlichen Beruf rausgenommen, was jetzt heutzutage sicher nicht mehr akzeptabel ist. Das lag übrigens auch daran, dass es Wanderärzte waren, die konnten gar nicht dabei bleiben, um die Sterbebegleitung. Nein, aber im Grundsatz ist der hippokratische Eid die Grundlage unserer Standesordnung, und das ist sicher in Österreich ganz genauso wie hier. Und die wird ergänzt durch alle möglichen, häufig mal von den UNO-Organisationen, zum Beispiel von der WHO, aufgestellten Regeln. Und da ist es eigentlich ganz interessant, zu dem Thema, was wir jetzt auch hier in der Bioethik also häufig ventilieren, was die Würde des Menschen von der Zeugung bis zum natürlichen Tod angeht, ist es etwas gewesen, was in Genf, in der Genfer Konvention, der Ärztekonvention 1948 festgeschrieben wurde. Das war, glaube ich, der Artikel 2 und Menschenwürde und so, dann ging also ganz weit oben. Diese Konvention ist mittlerweile durch ungefähr 15 Modifikationen gegangen und das ist weggefallen. Weil natürlich, wenn du in deinem Kollektiv von Ärzten so und so viele hast, die eine Abtreibeklinik betreiben, dann kannst du das nicht mehr da drin haben. Sodass das wirklich ein Anliegen ist. Das wird immer mehr verwässert. Und das Recht des Stärkeren, in dem Fall, wird das Recht des Stärkeren exekutiert durch die Mehrheit in so einem Ärzteparlament. Aber es ist genau dieses. Und das ist eine sehr ungünstige Entwicklung. Und ich komme noch einmal darauf zurück. Es wäre wirklich sehr, sehr schön, wenn Mediziner am Ende ihres Studiums auf diesen Eid verpflichtet würden, dass sie wissen, dass diese ethischen Probleme eigentlich die zentralen sind, die ihre Laufbahn dann begleiten würden. Ist aber nicht so.
Okay. Vielen Dank nochmal. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Es gibt noch das kleine Schnapserl, was Sie anstoßen dürfen mit unserem lieben Pater, der uns jetzt noch die theologische Standpauke geben wird. Nein, aber ja, ist er schließlich auch hier, gehört er dazu.
Kommt das Spirituelle.
Gut, es war eh schon viel Spiritus dabei, viel, viel Geistliches, glaube ich. Aber ja, ich finde, wir sind hier gerade wirklich in einem Zentrum der heutigen Diskussion überhaupt in der Gesellschaft, was gut ist und was wir was eben nicht so gut ist, was nützlich ist und was nicht so nützlich ist. Ich komme gerade eigentlich aus Mexiko und in Mexiko laufen manchmal die Uhren und die ganzen Zusammenhänge in der Gesellschaft. Ja, ich frage mich immer, ich habe 2 Jahre in Mexiko gelebt, wie dieses Land überhaupt funktioniert. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Aber es funktioniert trotzdem, es besteht eine tiefe innere Logik, die sich einem erst nach gewissen Monaten oder vielleicht Jahren erschließt. Aber trotzdem, wir waren dort auf Mission und mit Jugendlichen und ich wollte eben da 2 Dinge erzählen, eine von dort und eine auch von hier in Österreich, nämlich Menschen, die wenig haben und die oft vielleicht nur das Notwendigste haben, die krank sind, die bedürftig sind, die trotzdem glücklich sind. Ich glaube, das ist der Punkt, den Sie auch angesprochen haben, dass die Perfektion nicht in dem liegt, im Äußeren, wie wir ausschauen und ob die Nase gerade ist oder groß oder klein oder der Bauch dick oder dünn oder die Füße länger oder kürzer, sondern in dem, wie wir selber das Leben annehmen und mit welcher Freude und mit welchem Sinn wir das Leben überhaupt leben. Also ich war da wir waren dort in diesem armen Dorf, in verschiedenen Dörfern, um es genauer zu sagen, und die Jugendlichen waren dort unterwegs und haben die Leute besucht, die hätten sonst niemals eine die Kartage feiern können. Da war ein Pfarrer zuständig für 12 Gemeinschaften und die waren alle 10 Kilometer voneinander entfernt und so mit Jeep und alles. Ja. Also die waren alle zu Fuß unterwegs, also es wäre unmöglich gewesen und so haben wir halt dort ein bisschen mitgeholfen. Gut, jetzt waren wir schon 3 Tage unterwegs, beim Sonntag bis Mittwoch und am Donnerstag kommen 2 Jugendliche zu mir, Pater Thomas, es gibt dort eine Frau, die ist sehr alt und die kann nicht mehr zur Messe kommen. Sie ist blind und sie liegt in ihrem Bett und würde sich sehr freuen, wenn nochmal jemand vorbeischauen könnte. Okay, sage ich, gut, fahren wir hin nächsten Tag oder soweit wir halt gekommen sind mit dem Jeep und dann zu Fuß weiter, runter und runter und es geht runter in dieses Tal hinunter und zum Fluss und es war alles ziemlich unwirtlich. Gut, jetzt kommen wir da hin und dann ist diese Frau, die nur altes Mexikanisch spricht, nicht einmal Spanisch, und hat mir dann mit Übersetzerin erklärt, dass sie seit 4 Jahren blind ist, dass sie seit 2 Jahren nicht mehr in die Kirche gehen kann und ihre Augen haben geglänzt, ja, auch wenn sie nichts mehr sehen konnte, aber sie war richtig gerührt von dieser Überraschung, dass da der Priester gekommen ist und dass ich da die Krankensalbung gegeben habe, die Eucharistie mitgebracht habe. Ja, und dass so etwas viel, viel mehr wert ist, als allen Reichtum dieser Erde zu haben. Ja. Wir haben heute eher ein großes Problem von dieser Sinnfrage in der heutigen Zeit, dass viele Menschen, ja, ich könnte hier erzählen von Jugendlichen, die sich das Leben nehmen, eben mit 18, 19 Jahren, weil sie keinen Sinn haben, weil sie einem Ideal entsprechen müssen, quasi, und dem sie nicht gewachsen sind. Das ist eine riesengroße Verantwortung, die wir als Gesellschaft, glaube ich, auch haben. Gut, also das war eine eine Geschichte, die mich betroffen hat, was macht und mich auch zum Nachdenken gebracht hat, was macht mich eigentlich glücklich. Und das Zweite war hier vor 2 Tagen eigentlich eine Frau, eine Mutter, die plötzlich vor 3 Wochen eine Diagnose bekommen hat, eben von Krebs, und innerhalb von Wochen, Tagen, man hat es fast dann eben mit ansehen können, wie sie richtig verblüht ist und dann, also vom Äußerlichen her, ganz, ja, sie wussten auch nicht mehr, was sie tun sollen, und das war jetzt schon eben auf der Palliativ. Und die Ärzte konnten nur mehr sagen, ja, sie soll noch die Zeit nützen, die sie haben, zur Familie. Und die waren irgendwie auch total eigentlich, es war nicht leicht natürlich für die Familie, mit so einer Situation umzugehen. Und ich durfte dann am Sonntag, also vorgestern, noch den ganzen Nachmittag bei ihr sein. Ich hätte mir nicht gedacht, dass sie dann am nächsten Tag wirklich sterben würde. Aber sie war dann so glücklich auch, dass ich da war. Sie hat mich sogar erkannt. Und es war dann irgendwie auch für mich eine große Berührung, und zu erkennen, wow, also eigentlich unser Leben ist nicht so sehr in unserer Hand, sondern in Gottes Hand. Und wir können eigentlich nur, so wie Sie gesagt haben, helfen, dass wir zur Perfektion kommen. Aber diese Perfektion liegt nicht in uns, sondern außerhalb von uns. Und damit würde ich schließen. Es hat ja einen gegeben, der uns gezeigt hat, der da gestanden ist und wo ein wichtiger Mann auf dieser Welt zur damaligen Zeit gesagt hat, schaut, das ist der Mensch. Ecce homo. Und das war nicht ein perfekter Mensch. Das war ein Mann, der gegeißelt worden ist, der blutüberströmt war, der mit einem Fetzen bekleidet war, der einen grausamen Tod vor sich hatte. Und das ist der Mensch. Und wir müssen uns irgendwie, wir können uns nicht von diesem Spiegelbild einfach abwenden und sagen, wir stecken den Kopf in den Sand. Wir müssen uns das anschauen und wir können das annehmen, diese Hilfe. Und dieser Mann ist für uns gestorben am Kreuz. Und er hat uns, ja, sein letztes Wort am Kreuz war consummatum. Es ist vollbracht, und dort drin steckt die Perfektion. Ja, sein Leben zu geben für die anderen. Das anzunehmen, was ich bekommen habe. Meine Talente, auch mein Kreuz. Und das Beste daraus zu machen, mit gutem Beispiel voranzugeben, gehen und den anderen versuchen, anderen Menschen zu helfen, glücklich zu machen. Also ich würde mir das mitnehmen als Trost und als Hoffnung. Ich wollte nicht negativ sein mit diesen beiden Beispielen, die ich gebracht habe, im Gegenteil, sondern ich wollte uns zum Nachdenken bringen. Und wirklich als Priester kann ich sagen, es gibt viele, viele positive und gute Beispiele, die mich immer wieder aufbauen und mich immer wieder auch überzeugt sein lassen, dass nicht nur das Medizinische und Körperliche wichtig ist, sondern auch, dass ich als Priester ein Arzt sein darf im Namen des Herrn. Und ich glaube, jeder von uns hat ein bisschen Mitverantwortung für alle anderen. Also vielen Dank für diesen tollen Vortrag.
Genau. Das möchte ich auch sagen im Namen des Teams, im Namen aller vielen Dank, und übergeben die perfekt schmeckenden Mozartkugeln von Salzburg. Vielen Dank, dass Sie hier heute da waren und uns wunderbaren Einblick gegeben haben vom Anfang des Lebens auch irgendwo bis zum Ende. Was beginnt wo, wie kann man das definieren? Ich denke, es ist ein sehr tief bewegendes Thema, und es war schön, jemanden da zu haben, der Fachkompetenz eben bringen konnte, und es ist nicht nur, ja, eine einfache Diskussion war dadurch. Ja, genau. Vielen herzlichen Dank. Und ja. Bleiben Sie noch ein bisschen, trinken Sie noch was mit uns, und vielleicht traut sich noch jemand, an Sie heranzutreten. Sie sind ja auch, man kann sich ja Genau, die zweite halbe steht noch an, die können wir jetzt schon mal hier anzapfen. Ich möchte es mir auch nicht nehmen lassen, euch noch ein paar kurze Informationen zu geben. Ich hoffe, ihr seid noch aufmerksam dazu. Und zwar der nächste Termin für Theologie vom Fass wird dann hoffentlich schon auf mindestens über 20 Grad stattfinden. Trotzdem hier im Keller, in dem schönen Keller hier, kommt Michael Tschech, ein Mann sehr engagiert in der christlichen Szene hier in Österreich, Living on a Prayer. Nehmt euch gerne die Flyer mit, ladet Freunde ein und dann sehen wir uns wieder hier am 17. Juni. Kurz davor ist von der Loreto-Gemeinschaft hier in Salzburg ein großes Fest, und zwar das Pfingstfest im Dom, kennen sicherlich viele von euch, und ermutige euch auch dahin zu kommen. Man muss nicht nur Jugendlicher sein, um da Begegnung mit dem Herrn zu erleben. Es kann jeder kommen. Und diese neue Leinwand, wer sie gesehen hat, wer das letzte Mal da war, sie ist neu. Sie ist für die WM, die ich mir auch nicht nehmen will, hier euch mitzuteilen. Wenn es mal schlechtes Wetter ist, könnt ihr runterkommen und die Fußball-WM hier anschauen. Ansonsten, vielen Dank fürs Kommen. Denkt dran zu zahlen oder vielleicht noch was zu bestellen. Und wir haben eine Liste irgendwo aufliegen, die geht vielleicht eh rum, die eh aktuell mit dem Thema zu tun hat, Euthanasie, gell? Sterbehilfe, ja oder nein, unterschreibst, da ist ganz wichtig. Und zum Schluss noch einfach eine schöne Heimfahrt und ich hab wunderbare Gehilfen, ja, also die erinnern mich auch dann, wenn es nicht notwendig ist. Wir haben noch eine kleine Spendenbox, wir haben ja auch gewisse Umstände hier zu erfüllen, damit das hier stattfinden kann. Es wäre wirklich sehr nett, wenn ihr eine Spende abgeben könnt. Ansonsten sage ich aber trotzdem danke fürs Dasein und noch einen schönen Abend.